RBB 24 Inforadio. Das Forum.
So ein Jubiläum kommt immer gerade recht, um Aufmerksamkeit zu generieren. Vor der 10. Direktwahl zum Europäischen Parlament im Juni wird erstmal die größte EU-Erweiterung der Geschichte vor 2 Jahrzehnten gefeiert. Auch hier im Berliner Abgeordnetenhaus, aus dem Sie das Forum im RBB 24 Inforadio grüßt. Mein Name ist Harald Asel. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie fragen wir Better Together. Das Fragezeichen haben wir jetzt da so eingeschmuggelt. Ist das jetzt nur eine rhetorische Frage oder können wir aus der Bilanz auch Neues für die Zukunft lernen? Das bespreche ich mit meinen Gästen, mit dem Staatssekretär im Innenministerium Jindřich Fritsch aus Tschechien, der ehemaligen Generalkonsulin Veronika Lombardini aus der Slowakei, der jüngsten Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus Clara Schädlich, Bündnis 90 Die Grünen, und mit Barbara Gessler, der Leiterin der Vertretung der EU-Kommission in Berlin. Barbara Gessler, wie sehr ist Europa derzeit eigentlich in Feierlaune angesichts der weltpolitischen Lage und der internen Reformherausforderungen?
Das ist ein Anlass zum Feiern, 20 Jahre Erweiterung. Wir reden ja nachher noch ein bisschen über die Semantik in dieser Diskussion auf diesen Feierlichkeiten. Das steht für uns im Augenblick im Vordergrund, aber natürlich ist es auch eine sehr, sehr willkommene Gelegenheit, den Erfolg dieser Erweiterung, dieser 20 Jahre zu verbinden mit der Diskussion um die neuen Herausforderungen. Das heißt, das eine hat unmittelbar mit dem anderen zu tun. Wir gehen davon aus, dass die größere Europäische Union, wie sie seit 20 Jahren besteht, besser aufgestellt ist, auch mit Blick auf die heutigen Herausforderungen, denen wir uns stellen. Vorab würde ich sagen, wir haben eine gute Basis geschaffen, um gemeinsam als geopolitischer Akteur in der Welt zu bestehen, dadurch, dass wir größer geworden sind vor 20 Jahren.
2 Jahrzehnte Mitgliedschaft, das sagt sich so einfach, dem geht ja ein längerer Prozess voraus und die beiden, die hier zu meiner Rechten sitzen, haben an diesem Prozess aktiv mitgewirkt, sowohl Veronika Lombardini als auch Jindřich Fritsch. Und deshalb frage ich Sie mal, wo merken Sie am ehesten in Ihren Ländern, ja, Tschechien, ja, die Slowakei ist heute ein anderes Land als vor dem EU-Beitritt?
Ich erinnere mich ganz gut auf das Jahr 2004 und vorher, vor dem Eintritt in die Europäische Union, wie wir uns einfach geführt haben und was für Erwartungen wir damals hatten. Ich war damals schon aktiv im Schulministerium als Beamter und war sogar zuständig für Jugendbereich. Und vor allem Jugendlichen haben damals meiner Meinung nach wirklich gute Arbeit gemacht, auch in diesem Sinne. Einerseits hat sich die Europäische Union vor dem Eintritt sich an die Jugendlichen gewendet und gefragt und um die Mitgliedschaft gebeten, einerseits. Und andererseits war das die junge Generation, woran sich sich die Politiker damals auch gewendet. Bitte, Sie werden die Europäische Union bilden. Bitte, Sie werden die neuen Mitgliedstaaten in der Zukunft führen. Also in diesem Sinne war das sehr interessant und in diesem Sinne sind das die Flagship-Initiativen der damaligen Zeiten, die im Leben heutzutage auch geblieben sind. Und ich bin sehr froh, dass wir in der Kommunikation mit Jugendlichen auf dem Nationalniveau, auf dem tschechischen Niveau, aber auch auf dem europäischen Niveau weitergehen.
Veronika Lombardini, auch Sie waren daran beteiligt, an diesem Prozess. Auch an Sie die Frage, woran merken Sie, Ihre Gesellschaft ist heute eine andere als damals?
Also zu dieser Frage, da möchte ich etwas mehr in die Vergangenheit kommen, und zwar 1989. Das war das Jahr der großen, in Deutschland sagt man Wende, bei uns war das die sogenannte Samtenrevolution. Und die Generation, die diese Veränderung, diese Revolution getragen hat, die hat auch diesen Ethos des Zusammenlebens mit den Staaten der EU, mit den sogenannten Westen, wie man damals hat mitgetragen. Und diese Erfahrung aus der Revolution, aus der Wende, hat dann letztendlich auch die Generation, die Erweiterungsgespräche geführt hat und das ganze, dieses gesamte Prozess irgendwie moderiert hatte von der Sicht der Slowakei, hat das mitgetragen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil die 90er Jahre in der Slowakei waren sehr turbulent. In 93 sind aus der ehemaligen Tschechoslowakei zwei Länder entstanden und die Slowakei, die hatte nicht so viele Erfahrungen mit eigentlicher Staatlichkeit. Also bei uns war das die Bildung der, des Staates, der Staatsinstitutionen verbunden mit unserer Tendenz zurück ins Europa und Mitglied der Europäischen Union zu werden. Also diese beiden Prozesse, die waren da zusammen und das war, finde ich, das prägendste in unserer Geschichte, Vorgeschichte vor dem EU-Beitritt.
Zurück nach Europa, darauf komme ich gleich auch nochmal zurück. Nun kommen immer wieder neue junge Generationen mit ihren Wünschen und ihren Forderungen. Erst seit 2013 ist Kroatien in der EU, aber für die jüngste Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, für Klara Schädlich mit kroatischen Wurzeln, ist das ja auch schon fast die Hälfte ihrer Lebenszeit. Wenn Sie Ihre eigene Generation anschauen, spielen dann solche Jubiläen wie 20 Jahre oder sowas überhaupt eine Rolle?
Also erstmal muss ich mich genau auch nochmal outen, dass ich zu dieser Erweiterung noch im Kindergarten war. Das heißt, für mich ist es genau umgekehrt. Für mich ist Berlin eine europäische Metropole im Osten von Europa, die ganz natürlicherweise auch ganz viele osteuropäische Einflüsse hat. Und das ist gut, sonst genau würde ich hier wahrscheinlich auch nicht wohnen. Und ich kenne natürlich Geschichten über GastarbeiterInnen und über wie es damals war, auch bevor Kroatien in die EU eingetreten ist. Da erinnere ich mich tatsächlich auch selbst noch ein bisschen dran. Genau, ich war 13, als Kroatien der EU beitrat und kenne vor allen Dingen die ganzen ganz, ganz praktischen Beispiele, die das Leben junger Leute einfach schöner und besser machen, seitdem Kroatien, und so wird es in den anderen Ländern auch gewesen sein, Teil der EU ist. Also sei das Interrail, seien das die Erasmus-Austauschprogramme und ganz viele weitere Dinge, die dazu führen, dass die Jugend einfach besser vernetzt ist und deswegen auch noch besser gemeinsam, und das, genau, das wollen wir auch, das möchte die Jugend auch, ihren Beitrag leisten kann für eine starke Demokratie. Das ist ja in Zeiten wie diesen besonders wichtig.
Jetzt interessiert mich doch nochmal dieser Transformationsprozess. Also dieses sich aufmachen nach Europa ist ja das eine, dann die Harmonisierung mit europäischem Recht ist das zweite. Und dann wollen wir wahrscheinlich auch noch darüber sprechen, was diese neuen Länder eigentlich an Impulsen nach Europa gebracht haben. Also, wenn Sie zurückblicken, wie schwierig war das eigentlich, dieser Transformationsprozess, diese Harmonisierung mit europäischem Recht, Jendrich Fritsch?
Es war relativ schwierig. Ich kann das bestätigen. Ich habe das in der Staatsverwaltung ganz gut beobachtet. Da war selbstverständlich die politische Ebene, wenn Parlament musste viel aufnehmen, um wir ins Europäische Union antreten könnten. Andererseits war das auch wirklich viel Arbeit für die öffentliche Verwaltung, für die Beamten, für die Ämter, die einfach mit neuen Regelungen sich nicht nur kennenlernen mussten, sondern die mussten das einfach gut beherrschen, um die neue Realität in dem Staat einfach weiter folgen und weiter fördern. Also das war selbstverständlich überhaupt nicht einfach. Ich spreche jetzt speziell über Primarrecht, aber da waren auch andere Maßnahmen, andere Regelungen, die nicht so verpflichtend waren, aber die neue Themen brachten. Sie haben das gut erwähnt, das ist zum Beispiel Erasmus-Programm, das sind alle diese Bildungsprogramme, aber auch die Bildungszusammenarbeit, die nicht so auf dem Top der Priorität und der Pflichtigkeit war. Aber trotzdem war das ein Thema, das mit der Mitgliedschaft in die Tschechische Republik gekommen ist. Also für mich war das viel Arbeit, aber am Ende war die offene Tür. Und das war meiner Meinung nach das Wichtigste, was wir damals gespürt haben und wo wir die Mitgliedschaft einfach ins Leben genommen haben.
Ja, im Falle der Slowakei, wie ich schon in meinem vorherigen Beitrag gesagt habe, wir hatten also in der kurzen Zeit, in den 90er Jahren, so viel zu tun mit dem Aufbau der Institutionen, der Ämtern und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben wir auch die Annäherung an die Legislative der EU, also das kommunitäre Annehmen schaffen müssen. Und das war ziemlich schwierig. Es war eine sehr, sehr große Hürde für uns. Es wurden natürlich die verschiedenen Verhandlungsthemen für die einzelnen Kapitel, für die einzelnen Themen eingeführt. Und all die Institutionen mussten sehr, sehr schwer und hart mitarbeiten, um das Acquis-Communautaire einzubinden in unser Rechtssystem. Und nicht nur Acquis-Communautaire, sondern auch die verschiedene politische Fragen mussten dann geklärt werden. Und das war eine sehr schwierige Situation, schwierige Zeit, aber von meiner Sicht muss ich sagen, also von der Sicht meiner persönlichen Karriere war das vielleicht die schönste Zeit, weil es war wirklich, es war etwas, was positiv angenommen wurde, quer durch die Gesellschaft. Also die Slowakei hat damals, jetzt ist es sagen wir mal nicht so hoch, aber trotzdem ziemlich hoch, die Zustimmung für die EU-Integration war in der Slowakei in der damaligen Zeit vielleicht die höchste von all den Ländern, dann die mit in der Gruppe waren.
Jetzt haben wir gehört, was das für Herausforderungen auf die einzelnen Länder bezogen war. Barbara Gessler, was haben denn die europäischen Institutionen lernen müssen? Was müssen sie vielleicht heute immer noch lernen durch die Vielfalt der Stimmen in der europäischen Familie?
Ich war vor 20 Jahren tatsächlich auch in Berlin. Ich habe das also gut mitbekommen, auch die Aufbruchstimmung, die damals hier geherrscht hat. Und wir haben das auch damals sehr positiv, konstruktiv begleitet und im Übrigen auch in diesen Prozessen aktiv dazu beigetragen, beispielsweise durch Expertenunterstützung konkret, wenn es um Rechtsumsetzung und so weiter geht, auch Zusammenarbeit mit der Verwaltung, also auch in den neuen Mitgliedstaaten dazu beizutragen, dass sie sich da aufstellen können und mitwirken können. Aber ich würde mal so sagen, als ich dann aus Berlin bzw. später aus Bonn zurückgekommen bin, habe ich tatsächlich eine veränderte Kommission wiedergefunden. Eine Kommission, das ist jetzt meine Institution, ich denke für das Parlament ist es wahrscheinlich ähnlich, waren Jahrzehnte einer etwas gefühlten Gemütlichkeit auf einmal vorbei, weil es auf einmal die Familie größer geworden ist und neue Stimmen hereingekommen sind, beispielsweise auch eine größere sprachliche Vielfalt, sagen wir mal auch ganz konkret Namen, die man nicht so schnell aussprechen kann, wie man vielleicht so, wenn man romanische Sprachen beherrscht, dann vielleicht doch ein bisschen schneller drauf hat. Und also es gab tatsächlich so eine fühlbare Veränderung. Die neuen Kolleginnen und Kollegen sind in Positionen gekommen. Da musste man sich schon erstmal so ein bisschen zusammenruckeln, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch im Nachgang gesehen eigentlich eine sehr gute Sache gewesen, nämlich dass die Familie sich vergrößert, bereichert wird und wir wirklich viel Neues auch gelernt haben über das hinaus, was man eben schon jahrzehntelang auch sehr gut kannte. Es gab auch damals schon auch in der EU eine gewisse Skepsis, gab immer wieder auch die, und das ist teilweise natürlich schon ein bisschen vergleichbar mit heute auch, die sagen, können wir uns das leisten? Ist das wirklich eine gute Idee? 20 Jahre on stellt sich diese Frage eben überhaupt nicht mehr. Also wir könnten uns nicht vorstellen, ohne die Kolleginnen und Kollegen aus diesen Mitgliedstaaten zu sein und all dem, was sie mitgebracht hat. Eurobarometer zeigt auch, also jenseits der Institutionen in der Bevölkerung, dass es nicht eine einstimmige Zustimmung, aber doch eine sehr, sehr, sehr hohe Zustimmung dazu gibt, dass diese Erweiterung, die vergrößerte EU, ein Erfolg gewesen ist. Also diese Frage stellt sich quasi heute so nicht mehr. Und ich finde, das sollte einem auch bei aller Skepsis, die einem vielleicht hier oder da begegnet, man sich immer wieder vor Augen halten. Auch damals war es nicht a walk in the park und wir haben es geschafft und es ist heute tatsächlich toll geworden. Aber es gab sicher auch Herausforderungen. Das Parlament musste sich anders aufstellen. Auf einmal sehr viel mehr Abgeordnete, da auch in einem demokratischen Prozess, der vielleicht auch erstmal ein bisschen gelernt werden musste. Mhm. Also es gab Herausforderungen, aber heute ist, glaube ich, dieses Thema, es stellt sich einfach so nicht mehr.
Aber wir lesen immer von Unzufriedenheit in Europa, von europäischen Bürgerinnen und Bürgern mit dem konkreten Produkt, was wir da sehen. Und das hat ja möglicherweise ganz unterschiedliche Gründe. Die Frage, was habe ich in meinem persönlichen Leben davon, dass es die Europäische Union gibt, so gibt, wie es sie gibt. Und dann gibt es Umfragen, jetzt gerade nur noch die Hälfte der Tschechinnen und Tschechen sind mit der EU zufrieden, könnte man sagen, naja, immerhin, 50% ist ja auch eine Menge. Clara Schädlich, woran liegt das möglicherweise gerade in der jüngeren Generation? Ist es, weil es so vertraut ist, weil man sowieso nichts anderes kennt? Wie ist das, wenn Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden in Kroatien sprechen?
Also erstmal gewöhnen sich ja Leute einerseits immer schnell an neue Dinge, aber wenn sich was ändert, dann gibt es immer erstmal Widerstand, weil neue Sachen auch immer irgendwie gruselig sind. In Kroatien sind wir mit dem ganzen Prozess auch noch nicht am Ende. Also wir sind erst seit diesem Jahr, haben wir den Euro, sind in Schengen und so weiter. Die Einführung des Euros ist jetzt beispielsweise auch zusammengefallen mit Inflation, Krieg und so weiter, also anderen Faktoren, wo es dann auch manchmal, glaube ich, schwerfällt, direkt zu erkennen, ist jetzt alles teurer wegen der neuen Währung oder hat das irgendwie auch noch andere Gründe? Das heißt, da sind die Debatten ja sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, man gewöhnt sich auch immer schnell an alles, was gut ist. Also, dass man noch weniger Grenzkontrollen hat, dass wir schon seit einer Weile überall in Europa Internet weiter nutzen können und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die junge Leute auf jeden Fall bemerken. Und vielleicht sind für sowas Jubiläen dann auch gut, um sich nochmal dran zu erinnern, was alles noch nicht schon immer so war und dass Dinge auch nicht selbstverständlich sind. Aber in meinem ganz persönlichen Umfeld, meine Freundinnen geben auf jeden Fall größtenteils sehr positive Rückmeldungen, weil wir alle doll davon profitieren und so frei bewegen zu können.
Es gibt großes Nicken hier. Das heißt, es ist nicht nur die Frage der Generation, die vor 20, 30 Jahren aktiv war.
Selbstverständlich.
Wo können Sie das festmachen? Hat das auch was zu tun mit Menschen, die EU-Angebote besser nutzen können als andere? Warum es Menschen gibt, die vielleicht vorsichtiger sind, skeptischer sind?
Ich weiß nicht, aber die Leute sind sehr oft unzufrieden, bin ich der Meinung. Und ab und zu muss man ein bisschen auch mit gutem Exempel oder mit gutem Beispiel helfen. Ich bin der Meinung, wir haben eine ganz klare Antwort auf Ihre Frage. 20 Jahre nach der Erweiterung und dank dieser politischen Entscheidung ist Europa jetzt stärker. Vor 20 Jahren wussten wir überhaupt nicht, was für riesengroße Probleme im Jahre 2022 kommt. Ich spreche jetzt über Russland. Und jetzt ist Europa größer, stärker, mehr sicher, bin ich der Meinung. Ich spüre, dass wir auch eine starke Sicherheit spüren können. Und das waren am Anfang drei Wörter, die schon vor 20 Jahren sehr wichtig waren und die wir damals mehrmals bei der Erweiterung wiederholt haben. Also für mich, das, was die Politiker vor nicht 20, aber 25 Jahren entschieden haben, war politisch sehr stark und sehr klug.
Ein kleiner Hinweis nebenbei, der Staatssekretär im Innenministerium in Tschechien ist der oberste Beamte. Das heißt, er spricht hier nicht als Politiker, sondern quasi von der administrativen Ebene her, dass wir das an der Stelle auch gut verstehen. Veronika Lombardini ist inzwischen im Ruhestand. Sie kann also ganz frei von der Leber weg sich zur Innen- und zur Außenpolitik äußern.
Ja, vor allem, da muss ich sagen, dass auch wenn wir schon 20 Jahre Mitglied der EU sind, immerhin sind wir die Slowakei, immerhin haben wir unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Politiken und so weiter. Die Entwicklung in jedem Land ist nicht ganz geradig oder eindeutig. Die Regierungen kommen und gehen, ändern sich. Manchmal sind sie, sagen wir mal, mehr pro-europäisch, enthusiastisch. Andererseits sind sie dann weniger. Aber wir sind fest im Rahmen der EU eingegliedert. Obwohl es heutzutage, ich habe die letzten Zahlen, ich glaube, 67% ist Zustimmung für die EU in der Bevölkerung. Aber die anderen, die nicht oder die 30 oder wie viel Prozent da sind, die sind nicht gegen die EU-Mitgliedschaft. Die sind nicht zufrieden mit dem und dem und dem und verschiedenen Sachen, weil sie vielleicht nie, zu kurz gekommen sind oder etwas nicht so passt, wie sie das gerne in ihrem Lebensbild sehen möchten. Aber das ist nicht gegen die EU. Und von meiner Erfahrung muss ich sagen, dass die meisten Leute fühlen die Benefite der EU als ganz selbstverständlich und sie würden nie dazu stimmen, um diese Benefite zu kommen. Und zwar für uns ist das natürlich die freie Bewegung, Schengen, dass die Grenzen, es gibt an und für sich keine Grenzen, sie brauchen keinen Pass für, wenn ich hier nach Berlin komme, da genügt ein Personalausweis. Wir sind Mitglied der Eurozone, das heißt, wir bezahlen mit der gleichen Währung. Und die Leute, die nehmen das als ganz selbstverständlich. Und zum Beispiel auch, wie wir zur Eurozone beigetreten sind. Vielleicht weniger als ein Jahr hat es gedauert und fast niemand hat das in Kronen zurück, Preise zurückgerechnet. Also die Leute haben sich so schnell daran gewöhnt und heute würde, ich glaube, niemand um sowas zu kommen. Obwohl es gibt natürlich die 30 oder wie viele Prozent, die sagen, ja, die EU, die schlechte EU, das sind die ich weiß nicht was für westliche Ideen, die uns da jetzt über uns kommen. Aber das Gesamtbild und die Zugehörigkeit zu dieser großen Familie hat sehr, sehr große Zustimmung.
Ich überlege gerade, wie lange wir in Deutschland noch den Euro in D-Mark umgerechnet haben, nachdem wir das Bargeld 2002 bekommen haben. Das ging noch relativ lange. Da haben uns manche Länder noch was voraus. Aber ich würde gerne an dieser Stelle nochmal diese Frage stärken. Wir erleben die Europäische Union immer auch als eine Konsensmaschine. Barbara Gessler, und gleichzeitig gucken wir Journalisten immer ganz besonders drauf, wenn wir sagen, ah, da ist jemand nicht mit einverstanden. Wenn das Macron in Frankreich oder Scholz in Deutschland ist, dann sind das große Nationen. Bei kleineren Nationen sind wir vielleicht möglicherweise in der Berichterstattung etwas empfindlicher. Wie diskutiert man das eigentlich in Brüssel?
Wir sehen natürlich auch unterschiedliche Meinungen und es ist uns auch völlig klar, dass Europa ist, ich würde nicht eine Konsensmaschine sagen, aber es ist ist kompromissorientiert. Und Kompromisse sind natürlich, wie wir wissen, auch für Medien nicht immer so interessant wie Konflikte. Die Konflikte werden wahrgenommen, die werden namentlich auch zum Beispiel da, wo wir arbeiten, eben im Apparat bei der Europäischen Kommission, werden sie durchaus auch wahrgenommen. Und ich nehme auch als Vertreterin der Kommission natürlich wahr, wenn wir Diskussionen haben über namentlich den einen oder anderen neuen Mitgliedstaat, der tatsächlich massiv antieuropäische Rhetorik betreibt. Das wird natürlich gehört und ist natürlich eine Herausforderung, auch für uns darauf zu reagieren und zu sagen, und trotzdem glauben wir daran, dass es gut ist, dass wir zusammen sind. Und auch da sind wir optimistisch, dass sich diese Probleme nicht nur einfangen lassen, sondern auch gemeinsam im Kompromiss lösen können. Europa hat immer wieder Rückschritte erlitten. Das ist tatsächlich historisch so. Wir haben auch diese Politik der kleinen Schritte und manchmal geht es dann auch ein bisschen ein Stück zurück, aber dann geht es auch immer wieder nach vorne. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass wir durch Krisen gewinnen, aber durch Krisen haben wir tatsächlich in der Vergangenheit die Möglichkeit bekommen, uns noch mehr als europäische Gemeinschaft zu profilieren und tatsächlich voranzugehen und zu sagen, wir brauchen im Gegensatz zu dem, was manche jetzt vermuten würden, nicht weniger Europa, sondern mehr Europa, um diese Krisen zu meistern. Also Krisen sind in dem Sinne eigentlich auch immer eine Chance, weiterzugehen und sich weiterzuentwickeln. Dass es Reibereien gibt und dass man politisch und jetzt auch natürlich gerade im Wahlkampf vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, dass sich der eine oder die andere dann auch kontrovers äußert zu der Meinung von anderen größeren Regierungschefs größerer oder anderer Länder, ist eigentlich auch relativ normal. Aber das ist auch Politik und das ist auch Demokratie, dass man andere Meinungen hat und auch andere Vorstellungen hat darüber, wie sich die EU auch weiterentwickeln soll. Und das braucht man auch. Das ist toll, wenn sich die Menschen darüber Gedanken machen, Vorschläge machen, Gegenvorschläge kommen und man nachher sich um den Tisch setzt und sagt, vielleicht wird so ein Schuh draus. Also das ist auch, glaube ich, nochmal um zu betonen, also dieser demokratische Aspekt, dass wir miteinander ringen, aber dass wir miteinander reden und dass wir das dann nachher in demokratischen Institutionen miteinander ausmachen, wo der Weg dann hingeht, so wie wir es bei jeder auch Vertragsveränderung gemacht haben, das ist doch eigentlich unser ganz, ganz großes Plus, dass es da niemand gibt, der sagt, und so wird es gemacht, sondern dass man sich untereinander einigt. Und zwar klein und groß und Süd und Nord und Ost und West und mit dem Europäischen Parlament, die Mitgliedstaaten, die demokratisch gewählt sind und die Kommission, dass alle Institutionen da an einem Strang ziehen. Also ich halte Krisen eigentlich immer für eine Möglichkeit, weiterzugehen und stärker rauszugehen.
Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus im Rahmen eines europäischen Marktes aus Anlass von 20 Jahren EU-Erweiterung das Forum im RBB24 Inforadio mit Veronika Lombardini, Slowakei, Jindřich Fritsch, Tschechien, der Berliner Abgeordneten mit kroatischen Wurzeln Klara Schädlich und Barbara Gessler, der Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin. Klara Schädlich, 4 Millionen Einwohner hat Kroatien. Sagen die, unsere Stimme ist laut genug in Europa? Und wie wird sie laut in Europa?
Ich glaube, da sind die Wahrnehmungen so wie so oft sehr unterschiedlich. Kroatien ist auf jeden Fall sehr selbstbewusst, würde ich sagen. Mittlerweile, wir haben vorhin auch kurz über Eigenständigkeit geredet. Ich wollte noch mal anmerken, dass die Eigenständigkeit der Länder natürlich insbesondere da, wo man noch nicht ewig ein stabiles demokratisches System hat, den Leuten immer auch wichtig ist und genau das auch gerne sein soll, solange wir uns alle als Teil dieser Wertegemeinschaft Europas fühlen. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall der Fall. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass Menschenrechtsstandards und auch Frieden ja am meisten eine stabile Demokratie zugutekommt. Und deswegen will ich kurz auch darauf eingehen, dass ich schon glaube, dass da noch Luft nach oben ist, wie wir es hinbekommen können, allen europäischen BürgerInnen zu zeigen, das Europäische Parlament ist eine richtig coole demokratische Institution und da wird auch richtig viel gemacht und entschieden. Wenn man sich weiterentwickelt, alle Systeme, die gut sind, entwickeln sich weiter und dann, genau, ich bin auf jeden Fall dafür, um auch rauszukommen aus diesen Diskussionsspiralen, die wir immer wieder haben müssen, weil einzelne Länder in Blockadehaltungen gehen bei wichtigen Themen, sollte auf jeden Fall weiter darüber gesprochen werden, ob man wegkommt vom Einstimmigkeitsprinzip und hin zu Mehrheitsentscheidungen auf europäischer Ebene in zentralen Fragen wie beispielsweise der Aufnahme und Verteilung von Geflüchteten oder Minderheitenrechten.
Nun sind Sie ja Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus. Und was sagen denn Ihre kroatischen Freundinnen und Freunde? Was kannst du eigentlich für uns im Berliner Landesparlament tun?
Ja, am Ende alles, was wir uns in Europa ausdenken, muss natürlich implementiert werden und da kommt auch den einzelnen Bundesländern in Deutschland und allen Ebenen, allen politischen in ganz Europa ganz viel Verantwortung zu, sei das zu ermöglichen, dass unsere Unis tatsächlich alle an den Erasmus-Programmen teilnehmen, dass wir hier Angebote schaffen, auch explizit in Berlin europäische Vernetzung vorantreiben. Aber auch natürlich den Austausch ermöglichen zwischen den vielen Gruppen, die hier am Ende leben. Und es ist ja eben am Ende von der Idee zur Umsetzung immer ein weiter Weg und doch auch nicht selbstverständlich, dass alle sofort alle Rechte haben, sofort überall so einfach arbeiten können und so weiter. Das heißt, es sind auch ganz viele Einzelfälle, die wir hier am Ende betrachten. Und das ist ja nichts Neues. Also meine Oma hat damals das Südostkulturzentrum ins Leben gerufen in Berlin. Die haben sich ganz lange und beschäftigen sich auch immer noch damit, erstens Erinnerungskultur zu betreiben. Also auch das ist eine Aufgabe, die den Ländern zufällt und wo auch ganz viel Arbeit am Ende von den Menschen aus Europa selbst übernommen wird. Und die gilt es natürlich zu unterstützen.
Jetzt wissen Sie auch, dass die Großmutter Busilka Schädlich heißt. Wir haben, als wir uns überlegt haben, welche Länder laden wir eigentlich ein, die vor 20 Jahren zur EU gekommen sind, haben wir gedacht, es ist doch eigentlich ganz charmant, die beiden Länder einzuladen, die uns alle ein Vorbild waren, wie sich ein Staat teilen kann, ohne dass es gewalttätig wird. 1993 in Tschechoslowakei in zwei Staaten, die jetzt gemeinsam zur gleichen Zeit auch wiederum in die EU gekommen sind. Tschechien mit etwa 10 Millionen Einwohnern, die Slowakei mit 4,5. Die Slowakei ist in...
Bitte? 5,5.
Oh, 5,5, ja.
Dann und 11 Millionen Tschechisch.
5,4.
Also,
okay.
Danke für die Korrektur. Und mich würde natürlich jetzt interessieren, wie das bilaterale Verhältnis dieser beiden Staaten, die ja auch nicht immer politisch im Gleichklang agieren, wie sich das eigentlich durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union möglicherweise gestärkt hat.
Ich habe schon Ministerium bei vielen Treffen in Brüssel oder in den anderen Mitgliedstaaten vertrat. Und ganz aufrichtig gesagt, war der slowakische Kollege oder die slowakische Kollegin immer wieder die erste Person, die ich bei dem Treffen gefunden habe. Das ist, wie ich das einfach spüre. Ich bin 55, also habe ich die Tschechoslowakei gut erlebt, als ich noch viel, viel jünger war. Für mich war das gute Zeiten. Also ich gehöre zu der älteren Generation. Was für mich aber immer wieder wichtig war, dass auch die jüngere Generation jüngere Tschechen die Möglichkeit haben und auch Interesse haben, mindestens ein bisschen Slowakisch zu verstehen. Für mich war das etwas ganz normal. In dem tschechischen Fernsehen waren die tschechischen Spiele, slowakischen Spiele in der tschechischen Sprache, in der slowakischen Sprache war das etwas automatisch. Heutzutage ist das schon schwierig, ganz aufrichtig gesagt. Aber dies ändert sich, spreche ich jetzt über die Tschechische Republik auch etwas, aber nicht nur letzte 2-3 Jahre, aber kann man sagen 15 Jahre, dass wir die slowakische Sprache ein bisschen näher zu den Jugendlichen bringen möchten. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Aber sprechend über unsere gemeinsame Kooperation oder über unsere gemeinsamen Themen, das war immer wieder sehr stark, stabil, muss ich sagen. Und wir beide haben auch gute Ideen auf beiden Staaten, die für die anderen Staaten sehr wichtig sind, wenn man denkt über Bildung, über Staatsdienst, das, was jetzt meine Tätigkeit ist. Also in diesem Sinne läuft es meiner Meinung nach auf der Arbeitsebene sehr gut.
Ja, zudem könnte ich sagen, dass nach der Trennung und dann, wie wir jetzt argumentiert hatten, warum die Trennung und so, da hat jemand ausgerechnet, dass falls die Tschechoslowakei als Mitglied der EU wäre, hätten wir einen Prozentsatz von Stimmen, aber als zwei Länder haben wir mehr. Und das heißt, es liegt daran, wie die beiden Länder, Regierungen zusammenarbeiten können, ob sie wirklich gemeinsame Interessen herausnehmen können und zusammen agieren können. Und da sind wir dann viel, viel stärker, als wäre vielleicht die Tschechoslowakei als gesamtes Land. Aber das ist vielleicht nicht das Wichtigste, das ist mehr zu einer leichteren, auf einer leichteren Zone. Aber wenn ich wiederum auf die Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen, Familien, Freundschaften und so weiter mit Tschechien, Slowakei und Tschechien haben etwas ganz, ganz Besonderes, was wir, ich glaube, da spreche ich auch für die Tschechische Republik, mit anderen Ländern gibt es das nicht. Das, was uns zusammenhält, ist viel, viel stärker als für vielleicht einige Sachen, die uns auseinanderbringen. Manchmal ist das die Politik, manchmal sind das gewisse Politiker oder Strömungen oder so. Aber als Gesellschaften, beide Gesellschaften in der Slowakei und in der Tschechischen Republik sind sehr, sehr nah beieinander.
Aber das ist, Barbara Gessler, ja ein wichtiger Hinweis, auch wenn es darum geht, wie harmonisieren wir Politik in Europa, dass es eben stärkere Nachbarschaften gibt und auch schon allein vom Temperament oder von der Sprache her Länder, die ein bisschen weiter voneinander weg sind, die sich dann zusammenfinden müssen. Wir diskutieren das manchmal, wenn es darum geht, bestimmte strenge Regeln im Finanzwesen durchzuhalten. Dann gibt es plötzlich Nordländer und Südländer und so. Aber es gibt immer wieder neue, andere Konstellationen. Wie stark wird das denn eigentlich in der Arbeit der Kommission aufgefangen, dass eben diese vielen Stimmen auch zusammenkommen und nicht dann harmonisiert oder vereinheitlicht werden müssen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Vorurteil, das uns oft begegnet. Ich habe jetzt jahrelang im Bereich der Kulturförderung gearbeitet. Harmonisierung ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen auch in der Filmförderung beispielsweise nicht den Euro-Pudding. Das ist nicht das, was wir wollen. Das funktioniert nämlich nicht. Was funktioniert, sind starke regionale, lokale, nationale Geschichten. Die Vielfalt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber das ist tatsächlich das, was uns ausmacht. Die Vielfalt der Kulturen auch in der Europäischen Union ist auch unsere Stärke. Also auch wenn wir uns vergleichen mit anderen Akteuren auf der Weltbühne, sind wir so unterschiedlich, dass wir reizvoll sind. Wir sind auch als Tourismusregion reizvoller als andere mit unserem großen kulturellen Erbe etc. Und das ist tatsächlich etwas, worauf wir, glaube ich, sehr stolz sind und was man immer wieder, und deswegen danke auch für die Frage, immer wieder hervorheben sollte, ist, dass Harmonisierung tatsächlich nicht das ist, was man sich wünscht auf der europäischen Ebene, weil wir uns damit was kaputt machen würden, was Europa auch lebendig hält und auch die Leute dabei hält. Wenn wir sagen würden, es gibt nur noch eine Identität, nämlich die europäische, da würden wir uns so viel vergeben, und ich glaube sehr stark daran, dass wir verschiedene Ebenen haben. Ich bin eine Frau, ich habe ein bestimmtes Alter, ich habe vielleicht einen Hund, ich habe vielleicht keinen, ich lebe in Deutschland oder so. Also und dann bin ich auch Europäerin und dann bin ich auch halb Belgierin und so weiter. Also man kann ja verschiedene Identitäten haben, und es ist ganz wichtig, dass wir sagen, das macht uns aus, im Vergleich zu vielen anderen auch. Und deswegen muss man auch immer darauf achten, dass es solche besonderen Beziehungen gibt. Wir haben ja auch zum Beispiel den Ostseeraum oder gewisse Anrainerstaaten, die sich vielleicht ein bisschen näher stehen als andere, und dass wir das auch freundlich als Teil unserer gemeinsamen Kultur anerkennen und dem auch Raum lassen, wenn es da vielleicht auch weitere politische Bemühungen gibt, zusammenzuarbeiten auf regionaler Ebene.
Ich kann mich auch nur anschließen beim Thema Identitäten und dass es überhaupt kein Konflikt ist, mehrere zu haben. Also ich habe auch schon häufiger darüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin sogar ein bisschen anders, wenn ich in Kroatien unterwegs bin als in Deutschland, aber ich fühle mich nicht, als hätte ich eine gespaltene Persönlichkeit, sondern es ist bereichernd, auf unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Sprüche zu haben, die man häufig sagt und so weiter. Und ich hatte neulich über diese ganze Frage mit kultureller Vielfalt und Reichtum und so weiter eine ganz witzige Diskussion mit einem Freund von mir, der wohnt in Zagreb und ist so ein typischer Mathematiker, der nicht so viel mit Politik zu tun hat und tun haben will. Und der meinte zu mir, Clara, benehmen sich denn die Kroaten in Berlin eigentlich gut und haben die sich alle gut integriert? Und dann meinte ich zu ihm, also erstmal herzliche Einladung, komm mal vorbei und guck dir das an. Dann kannst du, du bist doch religiös, dann gehst du in einen kroatischen Gottesdienst am Sonntag, weil davon haben wir mindestens drei in Berlin, und dann gehen wir Cevape essen an der Ecke bei mir, und dann siehst du, dass die Leute weiterhin Kroatinnen sind, die hier leben, und dass das richtig cool ist und dass wir in Berlin total glücklich sind darüber, dass wir all das haben und mit so vielen Kulturen in Berührung kommen können, ohne überhaupt gereist zu sein. Und dass man dann auch noch tatsächlich so einfach rumkommt in Europa, das hat ihn am Ende auch überzeugt.
Ja, wir Berliner haben ja kaum, war der eiserne Vorhang gefallen, gesagt, wir sind jetzt die Drehscheibe Europas. Vorher waren wir, je nachdem, Schaufenster des Westens oder Schaufenster des Ostens, je nachdem, auf welcher Seite der damaligen Mauer wir uns befunden haben, und waren immer ganz stolz. Und dann haben wir plötzlich gedacht, nee, ist jetzt plötzlich Prag die Drehscheibe Europas? Und da kommen wir auf einen Punkt, der mich ein bisschen in der Vorbereitung dieser Veranstaltung irritiert hat. Es ist sehr häufig davon gesprochen worden, EU-Osterweiterung. Das ist natürlich der Blick der alten Länder, das ist der Blick von Berlin, Bonn, Brüssel auf Beitrittsgebiet. Für viele Länder war das aber die Einlösung eines Versprechens, zurück nach Europa zu kommen. Wie nehmen Sie beide aus Tschechien und der Slowakei das eigentlich wahr, dass immer so gerne von der EU-Osterweiterung gesprochen wird?
Naja, vielleicht die Erweiterung, bevor dieser großen Osterweiterung, das war um Österreich, um ja, Finnland ja, und so weiter, ja. Das war keine Osterweiterung. Wenn man das so nimmt, das war, also geografisch war das auch Osten. Also das ist geografische Begriffe kann man nicht in politische Begriff oder mit politischen Begriffen vergleichen. Für uns in der Slowakei, aber da spreche ich vielleicht auch für andere Länder damals hinter dem Eisernen Vorhang. Wir waren historisch und kulturell sehr, sehr, sehr lange, nicht nur Jahrzehnte, das waren Jahrhunderte, mit der westeuropäischen Tradition, Kultur verbunden. Und der Eiserne Vorhang, der hat uns eigentlich irgendwie aus dieser Identität herausgerissen. 89, während der Revolution, ist eigentlich der Normalzustand gekommen. Ich glaube, dass die Leute das auch bei uns gefühlt haben. Ich kann mich noch erinnern, dass am 10. Dezember 1989, da war ein großer Marsch oder so nach Hainburg von Bratislava. Bratislava ist auch eine Grenzstadt, sie liegt an der Dreiergrenze Österreich, Ungarn, Slowakei. Und die Leute sind von Bratislava aus nach Hainburg, das ist das nächste Städtchen oder Stadt in Österreich, gewandert. Und das war das Motto, zurück nach Europa. Und das war eigentlich etwas ganz, ganz Spontanes, Natürliches für die Leute. Und deswegen will ich sagen, das ist, die Osterweiterung ist nicht eine Osterweiterung, aber das ist Wiederherstellung der Identität oder der Zuständigkeit dieses Raumes zum größeren Europa.
Aber da muss ich Herrn Fritsch fragen, der ja lange für Bildung zuständig war. Hat da möglicherweise der Westen Europas über Jahre ein bisschen Nachholbedarf gehabt, dass das ein gemeinsamer Raum war und wieder wird?
Für Bildung ist die Erweiterung für die Europäische Union im Gebiet Bildung ist auch ein meiner Meinung nach sehr interessantes Thema. Einerseits kam ins dritte auch die Frage der Mobilität in Europa. Ich erinnere mich ganz gut, wie wir sofort nach der Wende anfangs der 90er Jahre mit den bilateralen Kontakten angefangen haben und wie viele Stipendien zum Beispiel für ein Studium in Deutschland von Anfang an bekommen haben und was für Möglichkeit für die damaligen Studenten der Hochschulen und Universitäten war. Was die Erweiterung definitiv brachte, ist wirklich riesengroße Vielfalt in der Bildung, nicht nur für Hochschulbereich, sondern auch für Berufsschulen, für Mittelschulen und sogar für Grundschulen.
Darf ich dazu was sagen? Wir haben uns die Zahlen auch angeguckt. Also seit der Erweiterung sind 2,7 Millionen Menschen aus den neuen Ländern in andere Länder gereist im Rahmen von Erasmus Plus und aber nur 600.000, das ist auch viel, in die neuen Länder gereist. Mhm. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch in den vergangenen Jahren häufig gesehen habe. Kooperation, grenzüberschreitende Kooperation. Und das war ja auch so ein bisschen die Frage. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich auch proaktiv darauf hinarbeiten, dass Mobilität nicht in eine Richtung passiert, sondern in beide Richtungen. Und insofern möchte ich Ihnen recht geben, dass wir die Neugier auf diese Staaten noch weiter vergrößern und dass wir, ich komme jetzt immer wieder mit dieser Kulturkooperation, aber da war das tatsächlich ein Thema. Viele wollen in den Westen, Süden, ja, im Süden kann man ja noch verstehen wegen des Wetters, ne, aber
da ist doch inzwischen so
ist
heiß.
Ist auch schön hier, aber, ja, so heiß. Aber dass das häufig so ein bisschen in eine Richtung geht, dass wir tatsächlich auch hier in der alten EU, glaube ich, noch viel lernen müssen. Das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage. Mhm. Viel lernen müssen über diese Staaten. Mhm. Und das ist, dass wir da, glaube ich, noch ein bisschen proaktiv vorgehen müssen, um diese Neugier und auch das Wissen über diese Region und über diese Länder noch zu erhöhen.
Und welchen Spaß es machen kann, an einer slawischen Sprache zu scheitern und Menschen zu begegnen, die sie ganz selbstverständlich sprechen. Das ist sozusagen ein bisschen meine Erfahrung dabei. Jüngst hat in einer Rede an der Pariser Sorbonne der französische Präsident Emmanuel Macron über Europa gesprochen. Da freuen sich die einen, die anderen zittern oder ärgern sich. Der Satz, der überall kolportiert wurde, war: Unser Europa ist sterblich, es kann sterben und das hängt von unseren Entscheidungen ab. Wir haben über zwei Jahrzehnte EU-Erweiterung gesprochen. Schauen wir einmal in die Zukunft. Welche Entscheidungen finden Sie vier in der Zukunft, in den nächsten Jahren wichtig, damit dieses Europa als Projekt erhalten bleibt? Clara Schädlich, Sie sind diejenige, die dort in der Zukunft in diesem Europa leben wird.
Sie Danke. Alle bestimmt auch, ich nur vielleicht ein bisschen länger. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall auf einem guten Weg sind, was die Erweiterung um weitere Mitgliedstaaten angeht. Natürlich ist einfach nur mehr Länder einzusammeln nicht alles, sondern wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass die Idee Europas, mit der sich ja, wir haben es vorhin schon gesagt, wirklich sehr, sehr viele Leute anfreunden können und zufrieden sind, dass die auch weiterhin lebt. Insofern ja klar, wie das in der Demokratie, aber auch in allen Systemen immer ist, muss man daran arbeiten, dass es klappt und dass die Idee am Ende gelebt wird. Und ich habe vorhin schon mal angesprochen, ich glaube, dass es auf jeden Fall auf EU-Ebene einige Reformen gibt, über die man weiter sprechen muss. Das Thema Mehrheitsentscheidungen oder Initiativrecht von Gesetzesvorlagen auch für das Europäische Parlament. Aber wichtig ist auch auf jeden Fall im Kleinen, und da würde ich nochmal den Bogen auch schlagen zum Thema Bildung, dass wir dafür sorgen, dass wir durch guten, sowohl Geschichtsunterricht, aber auch ansonsten durch gute Bildung weiterhin darauf aufmerksam machen, wie viel Europa den Leuten selbst am Ende tatsächlich bringt. Und dieses kritische Denken und vor allen Dingen Teilhaben, weil wir sind ja am Ende selbst, die Europa gestalten und zu dem machen, was es ist und sein kann.
Sagt Clara Schädlich, Bündnis 90, die Grünen-Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Empfehlungen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, worauf sollen wir achten, damit Europa lebt? Veronika Lombardini.
Ja, da würde ich vielleicht anknüpfen an das Thema Krisen und Krisenbewältigung. In der Geschichte der EU hat man immer gesehen, dass wenn wirklich große Krisen gekommen sind, dann konnte sich der Europa zusammenraffen und sehr schnell zu Entscheidungen kommen. Ich würde mir wünschen, dass für die Zukunft Europa diese Eigenschaft noch viel, viel besser entwickelt und dass Krisen, die heutzutage da sind und die auch in der Zukunft kommen, dass sich die EU dann letztendlich nach sehr vielen schwierigen Entscheidungen, aber dann letztendlich zu einer Entscheidung für das Beste für Europa dann zu Ende kommt, und das wünsche ich mir für die Zukunft.
Sagt Veronika Lombardini, sie war Generalkonsulin der Slowakischen Republik. Jindřich Fritsch.
Ich denke, wir haben das schon am Anfang gesagt, dass die Erweiterung der Europäischen Union vor 20 Jahren eine riesengroße Herausforderung war. Dies gilt meiner Meinung nach heutzutage absolut. Ich spreche jetzt über die heutzutage Situation in Europa. Ich bin der Meinung, dass das gemeinsame Projekt nicht nur eine wichtige Zukunft hat, es ist für uns absolut und total wichtig, dass wir dieses Projekt halten müssen und weiter vertiefen müssen. Ich bin der Meinung, dass nach 20 Jahren können wir sagen, dass gar keine Erweiterung gibt. Es ist ein Europa, wir sind zusammen, und wenn wir über Sicherheit sprechen, wenn wir über Frieden sprechen und über Freiheit sprechen, sind das meiner Meinung nach die wichtigsten Themen, die wir einfach alle zusammen ganz gut scheren. Also ich bin der Meinung, dass für letzte 10 Jahre ist das ein Thema für uns alle, und man zeigt, dass in diesem Sinne sind wir alle jetzt auf einem Boot.
Sagt Jindřich Fritsch, er ist Staatssekretär im Innenministerium der Tschechischen Republik. Barbara Gessler.
Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist, und das ist der größte Wunsch, den man gegenüber der Zukunft äußern kann, ist, dass die Gefahr bekämpft werden muss, in Nationalismus zurückzufallen. Wir haben Negativbeispiele vor einigen Jahren gesehen. Das hat nicht zu einem guten Ergebnis geführt, aus der Europäischen Union auszutreten, glaube ich, für die Menschen vor Ort. Und um die Krisen, die jetzt meines Erachtens immer schneller mit größerer Schnelligkeit und Häufigkeit möglicherweise kommen, bewältigen zu können, muss klar sein, dass Nationalismus oder Alleinstaatlichkeit nicht die Lösung ist. Dass es dafür eine Vertiefung braucht, um auch funktionieren zu können, ist ganz klar. Und das wird auch stattfinden. Und ich glaube, das ist für mich die größte und wichtigste Herausforderung. Ich glaube, es ist auch das, was Präsident Macron gemeint hat, dass das eben auf dem Spiel steht. Und deswegen nutze ich jetzt das Mikro nochmal, um zu sagen, Teil dessen ist auch zur Europawahl zu gehen am 9. Juni, wenn man dann nämlich mitgestalten kann, wie Europa sich aufstellt in der kommenden Zeit, indem man beim Europäischen Parlament direkt seine Stimme abgibt. Mhm.
Sagt Barbara Gessler, die Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin. Manchmal kommt es in Europa auf Nuancen an, deshalb braucht es ja auch 24 Amtssprachen. In Vielfalt geeint, das Motto, klingt ein bisschen anders als United in Diversity. Es bleibt also weiter spannend, das Gemeinsame und das Verschiedene zu betrachten. Das war das Forum aus dem Berliner Abgeordnetenhaus in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Danke fürs Mitdiskutieren und für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.